Schön, dass ihr ein wunderbarer Kanzel heute. Passt sehr gut, weil Gott hat uns wunderbare Geschenke parat und will uns immer etwas Wunderbares geben aus seinem Wort und seiner Gegenwart heraus. Wir behandeln in 3 Sonntagen Epheser Kapitel 2 und da geht es um die Gemeinde. Und das letzte Mal hat Raphael Käse gesprochen über die Grundlage der Gemeinde und heute geht es um die Qualität des Gemeindelebens. Es geht also weiter in Epheser 2 und wir denken heute miteinander etwas nach über die Verse 11 bis 18. Wenn wir die Qualität einer Gemeinde aufzählen, dann könnte man sprechen über die Predigt und uns unterhalten, wie die Qualität ist, oder über die Technik, über das Apéro, oder über das Gebäude überhaupt und den Eingang und auch über die Leute, die dort versammelt sind. Und so könnten wir alle diese Qualitäten ein bisschen zusammentragen und dann sagen, ja, das ist eine qualitativ hochwertige Gemeinde oder nicht. Nun, wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es diese Kriterien nicht, um die Qualität einer Gemeinde zu beschreiben. Sondern wenn die Bibel von der Qualität der Gemeinde spricht, dann spricht sie immer von dem, was Christus in diese Gemeinde und durch seine Glieder tut. Natürlich sind wir entscheidend, die wir hier zusammenkommen. Aber das Entscheidende ist, dass das, was er in uns und durch uns tun will, zum Ausdruck kommt, weiterfließen kann. Dann ist die Qualität, die Gott vorgesehen hat, für das normale Gemeindeleben gegeben. Und davon spricht auch unser Text, von dieser Qualität, die durch Christus in die Gemeinde kommt. Raphael hat letzte Woche gesprochen über die Grundlage der Gemeinde, nämlich, dass es vom Tod zum Leben kommt durch das Erlösungswerk von Christus. Und das ist der Start. Und nun, was machen wir mit diesem Geschenk, das uns Gott gemacht hat? Darum geht es heute in diesen Versen. Und das wollen wir mal miteinander lesen. Da lesen wir deshalb, also es fängt an mit, das ist das Geschenk vom Tod zum Leben, Vers 1 bis 10. Und was ist nun die Schlussfolgerung? Das wird hier erwähnt. Deshalb, denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene, genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart. Ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt einst. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, er hat aus beiden eins gemacht. Und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. Nun, hier werden uns neue Möglichkeiten zum Leben vorgestellt, auf der Grundlage von dem, was der Erlöser gemacht hat. Wir sind vom Tod zum Leben? Und was bedeutet das jetzt? Was für Qualität ist nun möglich? Und der Text fängt ja an mit den Worten, Vers 12, denkt daran. Also erinnert euch mal, wie es eigentlich war, dass ihr früher in solch einem ganz anderen Zustand wart. Und diese Veränderung soll etwas Grundlegendes in euch bewegen. Also wenn wir über die Qualität der Gemeinde sprechen, dann ist der erste Punkt, und das ist wie der Teppich, worauf wir uns bewegen, die Grundhaltung der Dankbarkeit. Gott hat etwas an uns getan, davon sind wir überwältigt, das haben wir nicht verdient. Also bewegen uns auf der Grundlage von der Erlösung durch das Kreuz. Und diese Stimmung sollte unsere Atmosphäre bestimmen. Nun, die Bibel spricht öfter darüber, dass wir dankbar sein sollen. Wenn wir an Psalm 103 denken, da sagt David: Preist den Herrn, meine Seele, und was immer ist, seinen heiligen Namen. Und dann heißt es: Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist die Grundlage. Und als Petrus einmal fragte, Jesus, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, hat Jesus ein Gleichnis genommen von einem Mann, der eine Riesenschuld vergeben worden war vom König. Und dann wurde er freigelassen, weil er war im Gefängnis deswegen. Und dann trifft er einen, der hat einen kleinen Schuld bei ihm, und er packt ihn und lässt ihn im Gefängnis werfen. Und Jesus macht daraus einen Vergleich und sagt: Wir sind so beschenkt worden, wir sollten auch entsprechend dankbar in dieser Welt sein und vergebensbereit mit anderen umgehen. Er fragt nach dieser Dankbarkeit, denn als er einst 10 Aussätzige geheilt hat, kam nur einer zurück. Und dann fragte er nicht nur, warum bist du zurückgekommen, sondern fragte: Wo sind die 9? Das heißt, er will sehen, dass das, was er an uns getan hat, auch irgendwo eine Antwort in unserem Leben findet. Dass wir eine Grundhaltung der Dankbarkeit annehmen. Das ist eine Grundlage von einer Qualität eines Gotteskindes, das er lebt in Dankbarkeit. Nun, heute Morgen dürft ihr etwas mitpredigen. Und ich habe deswegen mal gefragt: Was bewirkt eine Atmosphäre von Dankbarkeit und Demut? Was bewirkt eine Atmosphäre in uns, wenn wir in einer Atmosphäre von Dankbarkeit leben? Was bewirkt das in unserer Umgebung? Antwortet mal bitte.
Freundliche Gesichter.
Danke, freundliche Gesichter. Wenn wir in einer Umgebung der Dankbarkeit sind, was sind die Folgen? Ich habe es nicht verstanden. Ja, Fokus auf Gott statt auf mich. Was ist die Folge, wenn wir dankbare Menschen sind, wenn wir uns unter dankbare Menschen bewegen?
Eine angenehme Umgebung.
Es ist ansteckend. Ja, können wir das weitergeben? Freiheit.
Es ist gesund.
Es ist gesund. Dass es Gott ist, der alles bewegt und bewirkt.
Ja. Ehrlichkeit, Offenheit.
Offenheit, Ewigkeit. Also Ehrlichkeit, danke, ja. Also wir haben eine ganze Reihe von Eigenschaften, die damit zusammenhängen. Freude, Freimut, Raum für andere, Lobpreis. In einer solchen Atmosphäre, sagt die Bibel, offenbart sich Gott. Guck, ich habe hier nochmal diese erste Verse. Und dann habe ich einen angefügt aus Psalm 50, wo es heißt: Wer Dank opfert, der preist mich. Und dann geht es weiter. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. In einer undankbaren Gemeinde kann Gott sich nicht offenbaren. Aber wo die Dankbarkeit herrscht, da hat Gott Freiraum, sich zu offenbaren, etwas zu tun, wo er sich selbst zeigt. Ja, und schauen wir jetzt nochmal diese ersten Verse in unserem Text an. Da habe ich ein paar Ausdrücke gelb angestrichen, die diese ursprüngliche Zustand bezeichnen. Und das sind 7 Ausdrücke, die hier gelb angestrichen sind. Interessant, 7 gerade. Er sagt, früher war es so, ihr wart aus den Heiden, aus den Nationen, ihr wart Unbeschnittene, wart ohne Christus ausgeschlossen, Fremdlinge, hattet keine Hoffnung, wart ohne Gott. Also um wirklich deutlich zu machen, Leute, das war damals hoffnungslos. Tod. Das war einst. Und jetzt kommt das Jetzt. Jetzt kommen 3 Gegensätze. Ich möchte noch 3 Qualitäten heute Morgen mit euch anschauen. Und der erste geht um die Nähe. Das ist eine Qualität, wenn Nähe möglich ist, wenn echte Beziehung stattfindet. Und das ist eine Qualität der Gemeinde, dass wir Nähe leben können. Und da beginnt jetzt diese erste Qualität auf Grundlage von der Dankbarkeit, von der Erlösung. Jetzt aber, sagt er, das war damals. In Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Und dann wird es weiter begründet ab Vers 14. Schauen das nachher noch miteinander an. Also, Nähe leben. Es wird auch hier in diesem Vers wieder betont, dass das in Christus geschieht. Dass Nähe nicht einfach scheint, ach, wir sind so schön miteinander zusammen. Nein, es ist Nähe in Christus. Es ist durch ihn möglich gemacht. Es ist durch das Blut des Christus. Wie dann Christen, die sich Christen nennen, sagen, sie können auf das Blut von Christus verzichten, kann man nicht verstehen. Dieser Vers sagt es uns ganz deutlich, die Nähe ist möglich durch das Blut von Jesus Christus. Sonst nee. Darauf können wir nicht verzichten. Wir können nicht Christen sein ohne das Kreuz. Wir können nicht Christen sein ohne diese Erlösung durch das Blut von Jesus Christus. Das steht hier ganz deutlich geschrieben. Und wenn wir Christus näher kommen, was passiert dann mit uns? In diesem Bild gesprochen. Wenn wir Christus näher kommen, wenn du, Stefan, zum Kreuz kommst und ich komme auch zum Kreuz, was passiert mit uns? Dann kommen wir uns auch näher. Das gehört zusammen. Du kannst nicht nahe zu Christus sein und fern von den Glaubensgeschwistern. Das ist nicht möglich. Und wenn Christen sich entfernen von den Glaubensgeschwistern und meinen, dadurch können sie auch nahe bei Christus sein, das ist nicht wahr. Genauso wie man Gott nicht lieben kann und dann die Geschwister hassen. Das geht nicht zusammen, das sagt die Schrift. Nähe leben, das ist etwas Wunderbares. Ja, wir kommen uns näher, wenn wir uns Christus nähern. Das ist wunderbar zu erfahren. Und was heißt dann dieser Nähe? Was ist dann das für eine Art von Nähe? Das ist eine Nähe, die sich innerlich entfaltet in unserer Beziehung. Wir sind beide von Christus berührt. Das heißt, wir sind beide von der Vergebung berührt, die uns geschenkt wurde. Und wahre Nähe ist also eine Erfahrung mit der Vergebung durch Christus. Und wahre Nähe entsteht, wenn wir in diese Vergebungsbereitschaft einander begegnen. Denn dann hat der Mensch Mut, sich zu öffnen, weil er merkt, da ist ein vergebungsbereites Gegenüber. Da muss ich keine Angst haben. Das ist eine Person, die selber aus der Dankbarkeit für das Kreuz lebt, die in dieser Demut lebt, weil er weiß, das habe ich mir nicht selbst zuzuschreiben, das ist Gottes Geschenk. Und von einem demütigen, dankbaren Menschen geht keine Bedrohung aus, sondern eine Offenheit. Und dann spüren wir, wir haben den gleichen Geist. Seht, das ist eine ganz andere Nähe, als wenn ich im Stadion beim FCB bin und wir rufen alle begeistert, weil gerade ein Tor gefallen ist. Das muss ich auch nah. Aber es ist ganz anders. Es ist eine ganz andere Qualität. Und das möchte Christus. Das ist eine Qualität der Gemeinde. dass Nähe möglich ist. Denn in dieser Welt gehen wir so auf Distanz. Wir haben digital viele, viele Beziehungen und reden über alles Mögliche im Internet. Aber wirkliche Nähe hat der Mensch immer wieder, immer weniger, weil die Beziehungen so häufig zerbrechen. Die Familien sind oft in einem alarmierenden Zustand. Ja, Christus will in seiner Gemeinde Nähe schaffen. Da will er wohnen. Er ist nahe. Auf Grundlage der Vergebung mit uns. Aber es ist ein Wagnis, dem anderen Nähe zu gewähren. Das fordert uns heraus. Denn wenn ich dem anderen Nähe geben will, dann muss ich aufrichtig werden. Ich kann nicht Nähe geben mit einer Fassade. Ich kann mit einer Fassade irgendwelche religiöse Wahrheiten austauschen. Aber Nähe geht nur mit Offenheit. Nähe geht nur mit der Bereitschaft, ich mache mich verletzbar. Nähe ist ein Wagnis des Vertrauens in den anderen. Sind wir eine solche Gemeinschaft, wo Nähe möglich ist? Und es nicht nur für den, der es gibt, sondern auch für den, der es empfängt. Denn Nähe entsteht nur, wenn sie beantwortet wird. Denn wenn Nähe von einem Menschen, den er mir geben will, mit Distanz beantwortet wird, entsteht keine Gemeinschaft, entsteht keine Nähe. Nähe entsteht nur, wenn sie beantwortet wird. Und das ist auch ein Wagnis, eine Herausforderung. Einer öffnet sein Herz. Und was tue ich damit? Kann ich damit umgehen? Habe ich dann den Mut, auch mein Herz zu öffnen und über das zu reden, was mich tief im Innern eigentlich bewegt und die Dinge, womit ich mich behaupten will in dieser Welt, mal weglassen? Das geschieht ja täglich an unserem Arbeitsplatz, dass wir uns konkurrenzieren. Das hat in der Gemeinde Jesu keinen Platz. Und bei wirklicher Nähe hat das keinen Platz. Das verschwindet. Denn man kommt auf das Eigentliche zu sprechen. Man will sich nah in Christus. Man will sich nah auf der Grundlage der Vergebung. Und dann kommt Heilung in unserem Leben. Denn das sagt die Bibel auch, wenn wir jetzt diesen Vers lesen, aus Jakobus 5, Vers 16. Dann werden wir herausgefordert zur Nähe. Und Nähe heißt auch, ich habe Mut zu einem Bekenntnis. Ich habe Mut zu sagen, das macht mir zu schaffen. Damit werde ich nicht fertig. Bete für mich. Und wir bekennen. Wir bekennen beim Kreuz, aber auch beieinander, die wir mit diesem Kreuz leben. Und dann sagt die Bibel, bekennet untereinander eure Sünde und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Seht, und das ist doch eine Qualität in einer Gemeinde, wenn solch eine Nähe stattfindet. Und eine heilende Gemeinschaft entsteht. Eine heilende Gemeinschaft. Ja, Heilung durch Versöhnung und Bekenntnis. Wir gehen ein bisschen weiter. Das ist der eine Gedanke. Auf Grundlage der Dankbarkeit. Qualität ist wahre Nähe in einer Gemeinde. Ich bin hier nicht allein. Ich bin hier nicht ein Fremdkörper. Ich bin hier in einer Familie. Ich darf hier so sein, wie ich bin. Und das baut mich auf. Diese Nähe ist eine ganz große Stärkung. Wenn Sie durch ein schwieriges Tal gehen, dann ist es so ermutigend, dass man echte Gemeinschaft erlebt. Nicht fromme Worte, echte Gemeinschaft. Einer, der mit mir geht, diese zweite Meile. Und mir spüren lässt, du bist nicht allein, du hast einen Bruder, du hast eine Schwester, ich bin da. Nee, wunderbar. Der zweite Gedanke in diesem Text. Friede leben. Es geht weiter, Vers 14. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden, das sind jetzt die Juden und die Menschen aus den Nationen gemeint, er hat aus beiden eins gemacht. Und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. Und dann geht es durch den ganzen Text immer wieder um den Frieden. Die zwei friedenstiftend in sich selbst, Vers 15. Oder hat die Feindschaft, nicht nur die Feinde, die Feindschaft getötet, Vers 16. Und nochmal zum Schluss, Vers 17. Frieden verkündigt euch den Fernen und den Nahen. Wir sind jetzt alle nah in Christus. Und wir haben Frieden. Ja, nun, ihr dürft ja wieder mitpredigen. Ihr habt ja noch nicht so viel Gebrauch davon gemacht. Da dürft ihr ruhig noch ein bisschen mehr euch äußern. Jetzt, es fängt ja Vers 14 an mit, er ist unser Friede. Und es steht nicht da, er gibt uns Friede. Was ist jetzt der Unterschied, dass er da steht, ist das wesentlich überhaupt, dass da steht, er ist unser Friede oder er gibt Friede. Ist das ein Unterschied oder ist das das Gleiche? Wer meint, das ist das Gleiche? Oh, da bin ich aber froh, dass ihr so eine biblisch gut gegründete Gemeinde seid. Also das müsst ihr mir noch sagen, was ist nun der Unterschied? Er ist unser Friede und nicht er gibt Friede. Was ist der Unterschied? Viele Menschen wollen lieber, er gibt Friede.
Er gibt Frieden, kann zeitlich begrenzt sein und dann er ist unser Friede, das ist ewig.
Ja, das, danke schön, Kathy. Haben wir noch mehr Gründe? Ja, gut, weiter.
Jesus lebt in uns. Mhm. Sein Geist ist Friede.
Ja. Wer hat noch einen, Martin?
Wenn er Friede gibt, muss er nicht beteiligt sein. Wenn er Friede ist, ist er ein Teil davon.
Ja. Wenn er nur Frieden gibt, dann wäre so eine Art Mittel zum Zweck. Ne? Aber so nicht. Wir können das nicht trennen voneinander. Wir können Jesus nicht vom Frieden trennen. Das wird ja heute vielfach versucht. Friede ist ja sehr populär, so als Stichwort in unserer Gesellschaft. Alles redet vom Frieden. Selbst die großen Diktatoren reden von dem. Ja. Aber hier ist etwas anderes gemeint. Ja, er ist unser Friede. Er gibt es nicht nur, er ist es in seiner Person. Wir können Frieden und Christus nicht trennen. Ja. Das ist eine Macht, der Friede. Der Friede heißt hier, er hat aus beiden eins gemacht. Also aus zwei verschiedene hat er eins gemacht. Aus zwei, die sich bekämpft haben, aus zwei, die sich nicht verstanden haben, aus zwei, die sich konkurrenziert haben, macht er eins. Darum will Gott nicht, dass in der Gemeinde diese Spaltungen sind. Ihr und wir. Nein, das ist vorbei. Wir Schweizer und ihr, was weiß ich, andere Nationen. Das gibt es nicht in der Gemeinde. Wir intelligente Menschen und ihr dummen Leute. Wir Reichen und ihr Armen. Wir und nennt mal auf, Leimenthaler und ihr Basler oder lieber noch Basler und Zürcher. Das gibt es nicht in der Gemeinde. Seht? Diese Unterscheidungen, die die Gesellschaft macht, haben in der Gemeinde Jesu keinen Platz. Und wir müssen uns wehren, wenn solche Dinge aufkommen. Die Bibel will das nicht. Hat das beiden eins gemacht. Geht mal durch den ganzen Text durch. Da wird ganz deutlich, wir wollen Frieden leben miteinander, echten Frieden leben. Ja, das ist eine Herausforderung. Seht, und Paulus geht in seinen Briefen noch zweimal ganz eindeutig darauf ein, dass das Alte vorbei ist und dass das Neue gelebt werden muss. Hier gibt es zwei Beispiele. Worauf es nämlich ankommt, sagt er, ist weder Beschneidung noch unbeschnitten sein. Wir können auch sagen, weder Zürcher noch Basler, weder Reiche noch Arme, weder was, nenn mal, was alles ist von ihr und wir. Das gibt es nicht. Entscheidend ist nur eins, sagt er, ein neues Geschöpf zu sein. Allen, die sich an diesem Grundsatz halten, schenke Gott seinen Frieden und sein Erbarmen. Das ist der Weg des Friedens. Und es wird in einem zweiten Vers noch die gleiche Wahrheit betont. Darum heißt es, beurteilen wir jetzt niemand nach rein menschlichen Maßstäben, eben von Basler und Zürcher, Reichen und Armen, Intelligenten und andere. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte, auch dieses Alte, dieser alte Maßstab, Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Und das leben wir. Das neue Leben. Und wenn das anderes aufkommt, dann müssen wir uns dem wehren, sagen, das gehört zum Alten. Das gehört zu dieser Welt. Diesen Konkurrenzkampf wollen wir in der Gemeinde Jesu nicht. Denn das betrübt Christus. Wir wollen Frieden leben. Wir wollen nicht Schubladen, wo wir einander drin versorgen und wo ein Mensch dann jahrelang drin leiden kann, weil er immer unter diesem Etikett gesehen wird. So wird er nicht angesehen von Christus und so wollen wir ihn auch nicht sehen. Frieden leben. Das ist herausfordernd und gar nicht so einfach. Denn Jesus sagt hier etwas über Friede. In Johannes 14, 27 hat er gesagt, ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Meinen Frieden gebe ich euch. Er sagt nicht einen Frieden, meinen Frieden. Seht, man könnte uns vorstellen, wenn jemand jetzt Milliardär wäre und er sagte zu uns, ich gebe euch ein Konto. Ja, okay, was ist drauf? Aber wenn er sagen würde, ich gebe euch mein Konto, ist doch ein Unterschied, oder? Und wenn Christus sagt, ich gebe euch mein Konto, dann zeigt es doch an, welche Qualität von Frieden möglich ist. Nicht irgendeinen Frieden, meinen Frieden, den ich am Kreuz zeige, wenn ich Vergebung diesen Menschen zuspreche, die mich kreuzigen. Wenn ich im Schiff bin und es stürmt und ich kann ruhig schlafen, meinen Frieden gebe ich euch. Das ist eine ganz neue Qualität zu leben. Das ist ein Frieden, der möglich ist, wenn es ringsherum stürmt. Wenn ein Mensch Unrecht erlebt, wenn ein Mensch enttäuscht wird, wenn ein Mensch beleidigt wird und dann erlebt, meinen Frieden gebe ich euch. Das ist ein Zeugnis. Ein Zeugnis der Gemeinde. Kein zerstrittener Haufen, sondern eine Versammlung, wo der Friedebote Christus herrscht. Ja? Wie herrlich. Nun, Jesus hat davon gesprochen. Dieses berühmte Wort in Matthäus 11 macht uns das nochmal deutlich, der sogenannte Heilandsruf. Nehmt mein Joch auf euch. Und lernt von mir. Und was ist die Folge? Ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Das ist dieser Friede. Ruhe für eure Seele. Es ist Schlimmes passiert. Und dann kann ein Mensch durch das Geschenk Gottes trotzdem ruhig sein. Wie ist das möglich? Wie häufig habe ich das erlebt, wenn ich Menschen begleitet habe durch eine Notsituation. Man wird gerufen als Pastor. Und dann staunt man, dass Christus jetzt in dieser Situation drin ist. Man kommt sich so hilflos vor. Was soll ich diesen Menschen jetzt sagen? Ich kann ihnen nichts geben. Aber dann ist Christus da und der will sich bezeugen in solche Situationen. Ruhe für die Seele. Und da kommen wir noch zu einem letzten, einem dritten in diesem Text. Seht, hier habe ich nochmal den Text ab Vers 14 hier abgeschrieben. Und das ist ja der Elbefelder Übersetzung. Und wenn Sie gewohnt sind, mit der Elbefelder Übersetzung so Ihr Bibelstudium zu machen, dann wissen Sie wahrscheinlich, dass gewisse Worte in der Elbefelder Übersetzung kursiv gedruckt sind. Und das macht der Übersetzer mit Absicht, um uns ein bisschen näher heranzuführen an dem Urtext. Und damit deutlich zu machen, die kursiv gedrückten Worte haben ein Schwergewicht, haben eine Betonung im Text. Und ich habe diese kursiv gedrückten Worte in diesem Text bei der Elbefelder Übersetzung jetzt mal gelb angestrichen. Er steht kursiv gedrückt in eurer Elbefelder Übersetzung. Er ist unser Friede. Also das hat die Betonung. Er ist es, nicht wir. Nicht weil wir so friedlich und so lieb miteinander sind, haben wir Frieden. Er ist unser Friede. Und er sagt, dann kommt immer dieses ein. Und das steht jedes Mal kursiv gedruckt. Das heißt, wir sind eins in Christus. Es gibt einen neuen Menschen, es gibt einen neuen Leib und es gibt einen neuen Geist. Das ist am Pfingsten geschehen. Und das ist eine Qualität der Gemeinde, in Einheit zu leben. Ja, die Verbindung mit dem Vater, die Verbindung mit dem Vater ist nur möglich, wenn wir uns auch verbinden mit seinen Familienmitgliedern. Also gehören wir dazu. Eins mit dem Vater heißt eins zu sein mit seiner Familie. Sonst kriegen wir auch ein Problem mit dem Vater selbst. Ja? Das ist die Einheit, die die Welt letztlich sucht. Das ist eine große Sehnsucht nach Einheit und nach Frieden auch. Eine große Sehnsucht. Auf dem UNO-Gebäude hat ja ein russischer Künstler dieses Bibelwort von Schwerter zu Flugscharen gemacht. Das drückt die Sehnsucht aus. Das möchten wir. Und eine Gerechtigkeit, und da machen wir einen europäischen Gerichtshof, dass wir die, die in ihren Ländern nicht verurteilt werden können, doch unter eine Gerechtigkeit gestellt werden. Wir wollen eine echte Gerechtigkeit, wollen eine Welt, wollen eine Währung. Es geht alles in diesem. Es ist eine verständliche Sehnsucht, aber der Mensch sucht es selber zu bilden. Es ist dieser Turmbau zu Babel, und das geht nicht. Babel heißt Verwirrung, Gott hat die Sprachen verwirrt. Babel hat keine Zukunft. Die Antwort auf Babel war Pfingsten, wo Gott die Sprachen eint und sie alle die großen Taten Gottes in ihrer Muttersprache verstehen und Gott deutlich macht, sie sind alle eins, in einem Gefäß, wenn wir Christus und seinen Geist in unserem Leben Raum geben. Und dann brauchen wir all diese Regelungen, um eins zu werden, nicht. Spüren wir den gleichen Geist. Eins. So herrlich, wenn man irgendwo in den Ferien in einem Gottesdienst geht. Meine Frau und ich tun das immer, wenn wir irgendwo im Ausland sind. Dann gehen wir immer dort in der Gemeinde. Und dann manchmal versteht man es nicht gut, je nachdem. Aber man spürt so diese, hier ist Christus. Hier sind Gottes Kinder. Hier singen wir gemeinsam unseren Herrn zu. Und das gibt einem ein Zuhause. Wir haben uns schon oft gesagt, bei Christen haben wir einen super Vorteil. Wo immer wir sind, auf der ganzen Welt, wir können immer zu Hause sein, dann überall gibt es Gemeinde Jesu. Und wenn ich jetzt ein Problem hätte, dann müsste ich nur fragen, wo ist hier eine Gemeinde? Dann gehe ich dorthin. Und dann bin ich sicher, auch wenn ich sie nicht verstehe, irgendwie werden versuchen, mir zu helfen. Denn wir gehören zusammen, wir gehören zur gleichen Familie. Wir haben den gleichen Vater. Das macht einem so ruhig. Überall auf der Welt. Wir sind nicht allein. Wir sind in seiner Familie. Und das wollen wir leben. Und da gibt es viele Gegner. Könnt ihr in die Bibel hineinschauen, wie die Christenheit, wie die Gemeinde entsteht. Von Anfang an kommt der Böse und versucht gegeneinander. Und die erste große Versammlung, das Apostelkonzil, war eine Versammlung, um Einheit zu bewirken zwischen Juden und Heiden und ihre unterschiedliche Auffassung, wie man jetzt leben soll. Und da mussten sie miteinander diskutieren und da ging es hin und her. Da hat Gottes Geist gewirkt, weil er möchte nicht, dass Parteien sind, sagt die Bibel. Und wenn wir das merken, dass es da ist, dann gehe auf den anderen zu, dann lebe diese Nähe, dann lebe diesen Frieden. Und sagt, es ist nicht gut, das möchte Christus nicht, das betrübt ihn, wenn wir so aneinander vorbeigehen. Er hat uns geschaffen, um gemeinsam ihn anzubeten. Und wie wollen wir gemeinsam ihn anbeten, wenn wir uns untereinander nicht eins sind? Sag mal, wie soll das gehen? Ich schließe meine Predigt mit einem Psalm. Psalm 133 von David. David hat ja viel Streit erlebt. Mit seinen Brüdern ging es schon los, als er zum König gesalbt wurde und die anderen, die standen nebendran, obwohl sie eigentlich gemeint haben, sie seien doch viel geeigneter. Gibt es manchmal solche Denkweisen. Sie waren neidisch auf ihn. Und als er dann den großen Goliath geschlagen hat, dann wurde der Saul ganz neidisch auf ihn, weil er dann der große Mann im Volk war. Und als er dann sich nicht so benommen hat, wie eine Königin sich das eigentlich vorstellt, da bekam er Probleme mit seiner Frau, sich lächerlich gemacht. Und als er dann König war, da fing sein Sohn an und meinte, der Vater, der macht es nicht so gut, ich kann viel besser König sein, hatte Probleme mit dem Absalom. Und dann noch Probleme mit dem Vater. Also er weiß ganz genau, wie das ist, wenn wir uns nicht verstehen und wenn wir uns bekämpfen, bis in die eigene Familie hinein. Und da schreibt er diesen Psalm, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder ein... Nicht beim Brüder stehen bleiben, stört euch nicht an dem, gell? Das ist die ganze Gemeinde gemeint, einträchtig beieinander gewohnen. Wie, was passiert denn? Da kommt jetzt etwas von oben runter in diese Gemeinschaft. Das ist jetzt das Bild. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt, auf dem Bart Aarons, der Priester. Also von oben herab kommt eine Salbung von Gott in diese Gemeinschaft. Der herabfließt auf den Halsum seiner Kleider. Also es ist reichlich da an dem, was Gott schenken will, an Salbung in dieser Gemeinschaft. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Da muss gesegnet werden. Da muss ich wirken. Da kann ich meine Hand nicht zurückhalten. Da werde ich abgebildet. Da bin ich in ihrer Mitte. Da hat der Herr Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit. Seht, das sind die Qualitäten der Gemeinde. Sind wir jetzt eine qualitativ hochwertige Gemeinde? Können Sie selber beurteilen. Auf der Grundlage der Dankbarkeit für das Heil möchte Gott folgende Qualitäten: Nähe, Frieden und Einheit. Und wenn das von ihm aus durch uns fließt, dann ist es eine Gemeinde, wo Menschen willkommen sind, wo Menschen merken, hier lebt eine andere Macht. Hier ist ein Angebot, das mir wirklich helfen kann, das von oben kommt, aber mich durch diese Menschen angeboten wird. Das wünsche ich mir für mich selbst und für uns alle. Wollen wir noch beten? Vater, dein Wort ist wunderbar. Du hast die Grundlage gelegt, Herr Jesus. Hast uns zu neuen Menschen gemacht. Aber nun möchtest du, dass wir mit diesem neuen Leben etwas tun. Dass wir das große Konto, das du uns anbietest, auch gebrauchen. Und daraus leben und daraus weitergeben. Nähe, Frieden, Einheit. Ich danke dir für all diese wunderbare Qualitäten. Für dieses wunderbare Geschenk der Gemeinde, auch für das wunderbare Geschenk der FEG Leimenthal. Ich freue mich. Und freue mich an den neuen Abschnitt mit Raphael und Dorina, und dass sie miteinander hier wirken dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass viele Menschen aus diesem Tal erreicht werden dürfen und etwas von deiner Qualität, der unter uns lebt, spüren und dass sie davon berührt und verändert werden. Ich danke dir, dass du mit uns gehst. Vielleicht stehen wir in einer schwierigen Situation, wo wir bekämpft werden, wo wir verletzt worden sind. Lass uns daran denken, was du uns in dieser Situation sein wirst und geben möchtest. Und nicht auf die anderen sehen, was wir uns vorenthalten und was wir uns Böses angetan, sondern dass wir dich vor Augen haben und aus dieser Quelle heraus weiterreichen an andere. Dann werden wir ein Segen sein. Dann werden wir ein gesegnetes Leben in deiner Gemeinde sein, wo wir dich erleben in unserer Mitte. Und das bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen.